Nun, die Woche ist um und wir wollen ganz kurz uns ins Gedächtnis rufen, was die Schwerpunkte waren in dieser Woche. Wer erinnert sich? Erstens Schiff. Das heißt, dass der Jesus sich auch am Arbeitsplatz uns offenbaren möchte und dort ganz besonders. Das heißt, wenn es nächste Woche weitergeht, wollen wir doch wirklich erwarten, dass er zu uns redet, dass er groß ist, an uns wirkt, dort wo wir stehen. Dann weitere Punkte, Schwerpunkte. Evangelisation. Was sollen wir unsere Freunde einmal fragen? Ja. Wollen wir das ausprobieren? Würde mich doch sehr freuen, mal vom einen oder anderen zu hören, dass er das ausprobiert hat und dass jemand dadurch zum Glauben gekommen ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Okay? Und dann weitere Schwerpunkte. Vergebung. Die Wichtigkeit der Vergebung. Und dann? Das Leben Hiskias, ein sicher ein erwecktes Leben und dann leider auch sein Einbruch, aber seine Wiederherstellung ist auch ganz wichtig. Was haben wir noch für einen Schwerpunkt? Zeugnis, genau. Freimütigkeit, Gebet, kein Raum dem Bösen. Genau. Ananias und Sapphira, ganz wichtig auch. Schön, freut mich, dass ihr noch so viel wisst und euch noch erinnert. Wir wollen jetzt noch das Leben Hiskias abschließen und wir schlagen auf 2. Chroniker Kapitel 32. Und wir lesen ab Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht nach der Wohltat, die ihm erwiesen worden war, denn sein Herz überhob sich und es kam ein Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia wegen der Überhebung seines Herzens, er und die Bewohner von Jerusalem, und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias. Da schlich sich wieder eine Sünde ein in seinem Leben. Nach diesem großen Siege über die Assyrer, nämlich Hochmut, Überheblichkeit. Und das ist eine ganz besondere Sünde, die sich immer dann einschleicht, wenn wir endlich einmal den Sieg errungen haben. Unser Herz ist einfach trügerisch. So wie wir es gestern Abend gehört haben, es ist äußerst trügerisch. Sobald es uns ein bisschen besser geht, neigen wir wieder zu einer anderen Sünde. Sobald wir die eine überwunden haben, da wartet schon die nächste hinter der Tür auf uns. Solange wir mit irgendeiner Sünde kämpfen, sind wir schön demütig und beten immer zum Herrn und bitten um seine Hilfe und so weiter. Schenkt uns der Herr dann den Sieg. Was machen wir? Fallen sofort in die nächste, in die der Überheblichkeit. Ja, eigentlich bin ich jetzt noch ziemlich gewachsen und endlich, ich habe jetzt es endlich gecheckt und ja, jetzt geht's wirklich und man beginnt hochmütig zu werden. Und schon muss der Herr wieder züchtigen. Es kam ein Zorn über ihn. Und wunderbar im Leben von Hiskia ist zu sehen, dass er immer offen war für Gottes Zucht. Er hat auch diesmal wieder auf die Zucht Gottes gehört. Und das ist ein Merkmal von einem geistlichen Christ. Nicht, dass er nie Fehler begeht oder dass er nie in irgendeine Sünde fällt, sondern dass er antwortet auf Gottes Züchtigung und dass er sich zurechtbringen lässt von Gott. Und wollen wir doch das mitnehmen in unser Herzen und auch in unser Leben. Wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwo Sünde sich einschleicht, wollen wir das doch sofort dem Herrn bekennen. Und wenn der Herr seinen Finger auf die Wundestelle legt und uns züchtigt, dass wir doch sofort dem Herrn auch nachgeben. Ich möchte noch etwas sagen über Züchtigung. Das muss nicht immer so massiv sein, wie es im ersten Fall von Hiskia war, nämlich Krankheit, Tod und so weiter. Das sind natürlich massive Züchtigungen. Die erste und die häufigste Form der Züchtigung Gottes ist der Schmerz unseres Gewissens. Das ist eine Züchtigung. Und jedes Mal, wenn sich unser Gewissen meldet, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann ist dieser ein Schmerz der Züchtigung Gottes. Und wir sollen auf die Stimme unseres Gewissens hören und uns sofort beugen unter die gewaltige Hand Gottes. Wenn wir das denn dann nicht tun und das Gewissen keine Kraft mehr hat, uns zur Beugung und zur Demütigung zu bringen, dann wendet Gott vielleicht weitere Schritte an. Aber wohl dem Christen, wohl dem Bruder, wohl der Schwester, die auf die Regung des Gewissens achtet. Da gibt es nämlich nur eines, Vers 26, sich zu demütigen. Dann steht geschrieben im Vers 27, und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre, und er machte sich Schatzkammern für Silber und Gold und Edelsteine, für Gewürze und Schilde und allerlei kostbare Geräte und Vorratshäuser, für den Ertrag an Getreide und Most, Öl und Ställe und vielerlei Vieh. Und er verschaffte sich Herden für die Ställe. Und er hatte sehr viel Reichtum, Städte, Kleinvieh, Rinder an Menge, denn Gott gab ihm eine sehr große Habe. Und er, Hiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gion und leitete sie unter dem Boden westwärts nach der Stadt Davids. Diese Wasserkanäle kann man heute noch besichtigen, die Hiskia anlegte. Wer nach Jerusalem geht, kann sich das anschauen. Hiskia hatte Gelingen in all seinem Tun, aber dann steht Vers 31, und so verließ ihn Gott bei den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach seinem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war, um ihn zu versuchen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Da war die nächste Prüfung schon wieder vor der Tür. Und hier steht geschrieben, Gott verließ ihn. Natürlich dürfen wir das nicht im absoluten Sinn verstehen. Aber wenn Gott uns prüft, wenn er eine Glaubensprüfung in unserem Leben zulässt, dann kann es sein, dass Gott irgendwie auf eine Distanz geht. Und zwar nicht, weil er uns nicht mehr liebt. Oder weil er uns nicht mehr nah wäre, sondern einfach, weil er wissen will, was in unserem Herzen ist. Damit das alles zum Vorschein kommt und damit das, was in uns drin ist, vor ihm und auch vor uns offenbar würde. Wir kennen die Geschichte, da kamen Abgesandte des Königs von Babel. Wir wollen das lesen noch im 1. Könige, im Buch 1. Könige, Kapitel 2. Könige, Entschuldigung. 20, ab Vers 12. Zu jener Zeit sandte Berodak Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Und Hiskia hörte sie an und er zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Gewürze und das köstliche Öl und sein ganzes Zeughaus. Und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand, es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam Jesaja, der Prophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt, woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia sprach, aus fernem Lande sind sie gekommen, von Babel. Und er sprach, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist. Es gibt nichts, was in meinen Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Warum hat Hiskia das getan? Nun, Babel war eine aufstrebende Macht, noch nicht so stark wie Assyrien. Aber wahrscheinlich hat Hiskia mit dem Gedanken gespielt, das ist ein guter Alliierter. Die werden mir helfen gegen den König von Assyrien, das wird mich stark machen. Und irgendwie hat er einfach wieder menschliches Denken und auch ein bisschen sein Vertrauen vom Herrn weg wieder auf die Menschen gesetzt. Und hier sehen wir einen weiteren Fallstrick, der sich oft auch in unser Leben einschleicht, nämlich Vertrauen auf Menschen. Vertrauen auf menschliche Kraft, auf menschliche Größe. Wir neigen doch auch dazu, dem zu vertrauen, der mächtig ist. Dem zu vertrauen, der irgendetwas darstellt in dieser Welt, der Kraft hat. Und irgendwie, dass uns das wegbringt dann von Vertrauen auf den Herrn, der doch unsere Hilfe sein möchte. Hiskia hat diesen Männern alles gezeigt. Alles. Hat ihnen nichts verheimlicht. Und das geschieht in unserem Leben, wenn wir auf Menschen vertrauen und uns ganz ihnen anvertrauen. Ganz ihnen anvertrauen. Wirklich vertrauen, dass diese Menschen uns helfen. Und das kommt immer mehr. Das kommt immer mehr auch in unser Leben hinein. Auch in unsere Gemeinden. Ich denke da zum Beispiel auch an die christliche Psychologie. Und ich glaube, und ich denke hier auch an die üble Sache, dass auch in unseren evangelikalen Kreisen Leute, die 4 Doktortitel haben und Professoren sind und das und dies und jenes, dass man so richtig die, ja, fast wie ein bisschen vergöttert, ja, in den Himmel hinauf trägt und irgendwie einfach glaubt und an sie, ja, auf sie vertraut. Wenn das Bruder, Doktor, Professor sagt, dann muss es sicher so sein. Menschenvertrauen. Oder irgendwo, wo gesegnete Geschwister, gesegnete Brüder sind, so wie es die Korinther taten mit Paulus, mit Petrus, mit Kephas und mit den anderen, dass da am Schluss der eine sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Kephas. Wie schnell schleicht sich solches ein? Menschenvertrauen. Schlimmer ist natürlich, wenn diese Menschen noch Ungläubige sind. Irgendwelche Ungläubige. Und wir ihnen dann alles sagen. Und irgendwie glauben, sie würden uns helfen. Wir wollen doch nicht in diesen Fallstrick geraten. Und unser Vertrauen ganz auf den Herrn setzen. Wir sehen, dass in diesem zweiten Teil seines Lebens, in den letzten 15 Jahren, dass mit Hiskia ein ständiges Auf und Ab war. Und meistens denken wir, dass dieses Auf und Ab mehr in den ersten Jahren des Glaubens geschehen würde. Wenn jemand neu bekehrt ist, dann ist er noch nicht so fest im Glauben. Ja, und dann hat er halt so auf und runter und im Glaubensleben Schwankungen. Bei Hiskia war das genau das Gegenteil. Die ersten 14 Jahre eine Beständigkeit, ein hingegebener Dienst, Hingabe, Treue, Erweckung seines Lebens und im Leben des Volkes. Und dann dieser Einbruch und im zweiten Teil seines Lebens, in den zweiten 15 Jahren, auf und runter. Was wir wissen, aber meistens in seinen Tiefen hat er sich gedemütigt. Hier sehen wir diesem Letzten, was man von ihm weiß, dass er eben seine Schätze diesen Abgesandten von Babel gezeigt hat, hat er nicht mehr so groß reagiert. Denn Jesaja sagt ihm dann im Vers 18, und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palaste des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Und er sprach, nicht wahr, es wird Frieden und Bestand sein in meinen Tagen. Was nach mir kommt, die Sintflut. Interessiert mich nicht. Und hier irgendwie sehen wir eine weitere Schwachheit von Hiskia in diesem zweiten Teil seines Lebens. Er hat sich nicht gesorgt um die Zukunft. Und irgendwie am Gegenende seines Lebens, er hat nur noch in der Gegenwart gelebt. Wir wissen ja auch, dass in diesen zweiten 15 Jahren sein Sohn Manasse gezeugt wurde. Und es steht von Manasse geschrieben, dass es der schlimmste König gewesen sei, überhaupt in Juda. Keiner hat so viel Gräuel verübt wie der Sohn Hiskias. Und da müssen wir uns fragen, wie ist das möglich? Ein so mächtiger Gottesmann und sein Sohn wird der gräulichste von allen. Und irgendwie müssen wir das so verstehen, dass Manasse genau in diesen letzten Jahren seines Lebens, zu der Zeit, wo Manasse gezeugt wurde, er überhaupt keine Vision für die Zukunft hatte. Er hat wirklich in der Gegenwart gelebt. Wenn es nur mir gut geht, in meinen Tagen, und was nach mir kommt, ist mir wurscht. Und wahrscheinlich hat er sich auch nicht groß Mühe gegeben in der Erziehung seines Sohnes. Was wollen wir aus diesem allem für uns lernen? Erstens einmal, wer gut anfängt im Glauben, das will nicht bedeuten, dass er auch gut aufhört, dass sein Ende gut ist. Und wir wissen, dass der Hebräerbrief sagt, wir sollen auf das Ende unserer Führer, unserer Glaubensvorbilder schauen und ihren Glauben nachahmen. Nicht auf den Anfang ihres Glaubens, auf ihr Ende sollen wir schauen. Denn wer gut im Glauben aufhört und diese Welt verlässt im Glauben und ein Zeugnis des Glaubens hinterlässt, der ist ein Vorbild des Glaubens. Zweitens, nicht alle, die schlecht ihr Glaubensleben beginnen in jungen Jahren, die kämpfen gegen Sünden und einfach irgendwie keinen Sieg haben, das heißt nicht, dass sie ihr Glaubensleben auch so beenden. Es gibt viele, die mit großen Kämpfen ihr Glaubensleben begonnen haben, die es aber glorreich beenden und in die Herrlichkeit eingehen mit großer Freude und ein sehr gutes Zeugnis hinterlassen. Das ist ganz wichtig für uns. Vergangene Siege sind keine Garantie, dass auch morgen wir im Sieg leben und dass auch morgen wir geistlich sind. Das ist das eine, was wir im Leben von Hiskia lernen. Das zweite, das wir lernen müssen, wir müssen uns demütigen, wenn der Herr uns züchtigt. Wir müssen uns beugen unter die mächtige Hand Gottes. Und drittens, was wir von ihm lernen können, ist, wir müssen leben für die Zukunft. Das ist nicht unsere Heimat. Es ist nicht hier unsere Stadt, wo wir ewig leben werden. Wir haben eine zukünftige. Wir müssen investieren für die Zukunft. Wir dürfen nicht in diese Haltung des Hiskia fallen, die er gegen Ende seines Lebens hatte. Ach, es wird doch alles wurscht. Hauptsache, mich trifft es nicht. Möge uns doch da der Herr wirklich Gnade schenken, dass solches nicht geschieht. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, und ich möchte in dieser halben Stunde noch über etwas anderes reden. Gestern Abend, als wir am Feuer noch am Schluss etwas geredet haben über Herz und Gefühl, habe ich den Eindruck gehabt, dass das wirklich noch den einen und vielleicht auch dem anderen eine Hilfe gewesen war, und möchte diese Sache auch von der Bibel her noch ein bisschen beleuchten. Denn ich denke, viele von uns, und gerade in unserer Zeit, haben Mühe mit ihren Gefühlen und verwechseln die beiden Sachen oft. Wir leben in einer Zeit, einer allgemeinen Gefühlsschwäche. Wenn man bedenkt, die Generation, die nach dem Krieg gelebt hat, die mussten durch unwahrscheinliche Schwierigkeiten und Tiefen, die hatten gar keine Zeit, die hatten gar keine Möglichkeiten, sich so sehr um sich selbst zu kümmern. Die mussten kämpfen ums Überleben. Man litt an Hunger. Und wenn wir so die Berichte hören von unseren Vätern und Großvätern, die hatten überhaupt keine Zeit, sich um sich selber zu drehen, auf die eigenen Gefühle zu achten. Man musste einfach schuften, um überhaupt überleben zu können. Und das ist ganz klar, aus diesem heraus wurden die Gefühle automatisch nach hinten gedrängt. Man durfte gar nicht seinen Gefühlen irgendwie zu große Beachtung schenken. Man hatte überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Wir leben hingegen in einer Zeit, wo wir nicht ums Überleben kämpfen. Und auch die Soziologen und Psychologen sagen, unsere Generation und vor allem die junge Generation ist eine Generation, die hochbegabt ist, hochintelligent ist, unwahrscheinliche Möglichkeiten hat von Ausbildung her und so weiter. Aber es ist auch eine Generation ohne Rückenmark. Ohne Rückenmark. Der es unwahrscheinlich schwerfällt, gerade dazustehen. Da braucht es sehr wenig. Ein kleiner Hauch und die fallen hin. Keine Willenskraft. Und extrem sensibel. Und diese Sensibilität, gerade der Gefühle in unserer Generation, ist das, was vielen, vielen jungen Christen auch unwahrscheinlich Mühe macht. Dieses extrem sensible Empfinden. Und dann kommt alles durcheinander ein bisschen mit dem geistlichen Bereich. Denn wir wissen ja, was die Bibel sagt. Und dann kommen diese Gefühle, die über uns hineinbrechen und so gewaltig sind und so mächtig sind. Und häufig ist gerade in unserer Generation das Gefühl und das Gefühlsmäßige im Vordergrund. Und das ist auch der Grund, warum viele von uns und vor allem von den jungen Geschwistern so unwahrscheinlich Mühe haben im Glauben. Wie kriege ich meine Gefühle in den Griff? Und was ist der Unterschied zwischen Herz und Gefühl? Ich möchte hier zwei Stellen lesen aus dem Leben unseres Herrn selber. Und wir wollen doch an ihm etwas lernen. Zuerst einmal Johannes 12. Johannes 12. Da sagt der Herr, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wörtlich seine Seele. Und wer seine Seele oder sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und nachdem der Herr dieses gesagt hat, gibt er uns auch ein Beispiel. Und was jetzt folgt, ist ein Beispiel dessen. Vers 27. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen, Vater, verherrliche deinen Namen. Und hier sehen wir, wie Herz und Seele im Leben unseres Herrn ein jedes seinen Platz hat. Der Herr redet von seiner Seele hier. Und er sagt im Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Was heißt das, wenn wir eine bestürzte Seele haben? Das heißt, dass innerlich in unseren Gefühlen alles drunter und drüber ist. Das kann so aussehen in unserer Seele wie im Gewitter von heute Nacht. Wo es donnert, blitzt und stürmt. Und es ist finstere Nacht und es kann einem wirklich Angst werden. Echte Seelen bestürzen. Und was machen wir dann? Die meisten von uns lassen sich dann von einem solchen Gemütszustand völlig in Beschlag nehmen. Und wenn sie noch beten, dann beten sie genau das, was der Herr Jesus hier nicht gebetet hat. Herr, schenk, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme. Und hier sehen wir das Herz des Herrn Jesus. Seine Seele war bestürzt. Und was soll ich sagen? Und was er dann gesagt hat, das war sein Herz. Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nein. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das war sein Herz. Vater, verherrliche deinen Namen. Und das muss allem vorangestellt werden. Mein Gemütszustand kann auch negativ sein, er kann bestürzt sein, er kann traurig sein, aber das Wichtigste, und das war sein Herz, ich will meinen Vater verherrlichen. Und das hat der Vater im Himmel auch sofort bestätigt. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht, ich werde ihn wiederum verherrlichen. Liebe Geschwister, das ist das Herz. Und wir sollen den Herrn Jesus nachahmen, wenn es uns nicht gut geht, gefühlsmäßig. Und wenn wir auch bestürzt sind manchmal, unsere Seelen sind durcheinander, wir sind sensibel, wir sind eigentlich völlig am Boden, gefühlsmäßig. Unsere Herzen müssen fest sein, in dem einen. Ich will meinen Gott verherrlichen. Und das heißt, die Gefühle müssen hinten sein. Und das Herz muss vorne sein. Die Gefühle dürfen nie uns leiten. Sie müssen immer folgen. Wir sehen das auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, als der Herr schon im Garten Gethsemane war. Matthäus 26, die Verse 37. Da nahm er Petrus und zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tode. Bleibet hier, wachet mit mir. Und er ging hin ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das war sein Herz. Aber seine Seele war betrübt bis zum Tode. Was machen wir jetzt, wenn wir eine solche Seelenbetrübnis haben? Genau das, was der Herr auch gemacht hat. In einem solchen Moment brauchen wir die Hilfe unserer Geschwister. Und der Herr hat zwei seiner Jünger mitgenommen und ist leider von ihnen enttäuscht worden. Denn sie haben lieber geschlafen, als dem Herrn zu helfen. Aber er nahm den Petrus und zwei Söhne des Zebedäus mit, drei waren es. Und er sagte zu ihnen, wachet mit. Tun wir das auch. Wenn wir schwere Seelennöte haben, wirklich, wenn unsere Seele durcheinander ist, unsere Gefühle durcheinander ist, wir sollen uns vertrauensvoll an reife Geschwister wenden und ihnen das mitteilen und sie doch auffordern, für uns zu beten und mit uns zu wachen, dass diese Gefühle nicht überhand nehmen und uns nicht manipulieren und nicht auf einmal die Hauptrolle spielen in unserem Leben. Ich glaube, dass keiner von uns, so sensibel er ist, je das in seiner Seele empfunden hat, was der Herr in dieser Stunde empfunden hat. Denn seine Seele wusste ganz genau, jetzt gehe ich dahin und dort werde ich zur Sünde. Und dort werde ich die Sünde schmecken müssen und die ganze Hölle. Und ich werde vom Vater getrennt sein, von Gott getrennt sein. Und das ganze Gericht Gottes wird über mich hineinbrechen, wenn ich das Gericht der ganzen Welt trage. Können wir uns die Seelenangst des Herrn Jesus hier überhaupt vorstellen? Ich glaube nicht. Aber wir sollen von ihm lernen. Wir müssen dann einfach uns an Geschwister wenden und ihnen das sagen, aber gleichzeitig im Herzen fest sein. Herr Jesus, nicht wie ich will, wie du willst. Das ist das Herz. Die Seele kann bestürzt sein, das Herz muss fest sein. das Herz muss vorangehen, die Seele muss hinten nachkommen. Und das heißt, seine Seele verlieren. Der Herr hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bleibt es allein. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Psalm 57. Wir wollen lesen ab Vers 6. Ein Netz haben sie meinen Schritten bereitet, es beugte sich nieder meine Seele, eine Grube haben sie vor mir gegraben, sie sind mitten hineingefallen. Hier sehen wir diese Anfechtungen, die geschehen können in unserem Leben. Unsere Seele kann niedergebeugt sein, deswegen. Aber Vers 7. Befestigt ist mein Herz, o Gott. Befestigt ist mein Herz, ich will singen und Psalmen singen. Das ist das Herz. Das Herz ist jener Teil, wenn ich so mal sagen kann, jener Punkt in unserem inneren Leben, der da spricht, ich will. Dort, wo die tiefste Entscheidung unseres Lebens entspringt, das ist unser Herz. Und dieser Punkt muss fest sein. Ich will das. Fühle ich, was ich wolle oder was da komme? Ich will das. Ich will singen, ich will Psalmen singen. Und das ist die Antwort eines festen Herzens. Und dann kommt Vers 8. Und es muss nachher kommen. Wache auf, meine Seele. Manchmal schläft die noch. Ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Herz fest ist. Natürlich wollen wir auch, dass auch die Seele erwacht. Und es ist schön, wenn auch die Seele mitspielt. Wenn nicht nur unser Herz sagt, ich will, sondern wenn die Seele dann mitmacht und die Gefühle auch da sind. Und wenn wir dann beten und vor dem Herrn stehen, dass wir wirklich auch mit ganzer Seele dabei sein können und dass wir die Freude im Herrn wieder spüren. Das ist ganz sicher das Schönste, mit Herz und Seele dem Herrn zu dienen. Aber das ist nicht immer so. Und darum sagt hier der Psalmist, wache auf, meine Seele. Wache auf, Harfe und Laute. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern. Will dich besingen unter den Völkerschaften. Ich will, ich will, ich will. Und er sagt nur eines zu seiner Seele. Wache auf. Sehr schön, wenn du auch mitmachen würdest. Aber wenn du nicht mitmachst, ist es dasselbe. Ich werde den Herrn trotzdem preisen. Und was heißt jetzt das konkret in unserem Leben? Ich beginne die Bibel zu lesen. Mein Herz sagt, ich will die Bibel lesen. Dann bin ich, die Bibel zu lesen. Aber die Seele macht nicht mit. Die Seele sagt, mir geht es nicht gut. Ich bin so schlapp. Ich bin so elend. Die Seele sagt, hab keine Lust. Das Herz sagt, ich will Bibel lesen. Das machen wir jetzt. Jetzt hören wir auf unsere Gefühle und sagen, ich lese die Bibel nicht mehr. Kein Sinn. Die Seele macht nicht mit. Und da müssen wir jetzt lernen, das Herz voranzustellen. Ich lese die Bibel trotzdem. Auch wenn die Seele nicht mitmacht. Und ich bin jetzt einfach die Bibel zu lesen. Nein, ich will es. Ich will beten. Und häufig ist es so, liebe Geschwister, dass die Seele nach einer Zeit dann auch mitmacht. Aber sie ist ein bisschen langsam. Sie schleppt ein bisschen sich hinter dem Herzen nach. Sie macht dich gleich sofort mit, ja? Sie ist ein bisschen wie, ja, wie soll ich sagen, hä? Wie jemand, der da am Spielfeldrand sitzt und steht und so denn so ein bisschen zuschaut, wie der Fußball spielt. Ach, das Rennen und so. Und dann sieht er, und auf einmal bekommt er auch Lust. Und er geht auch hinein und spielt auch mit. So ist unsere Seele oft. Sie muss ein bisschen gezogen werden. Sie ist nicht so initiativ. Sie ist eher negativ, unsere Seele. Unsere Seele hat, würde ich mal sagen, so einen negativen Knacks. Nur wenn es
Ja, nicht nur, aber dort ist es besonders schlimm. Also bei geistlichen Dingen, aber überhaupt, ich glaube, in der neuen Generation, in der jugendlichen Generation, in der jungen Generation, es ist eine allgemeine Lustlosigkeit da. Habt ihr schon einmal eine Jugendstunde gesehen, wie sie alle da sitzen? Und da kommt der Jugendleiter hinein, machen wir ein Spiel! Und die Jungen sagen, gehen wir hin, Wochenende, Zelt, machen wir was, Abenteuer. Die jungen Leute heute, ja, keine Lust. Ja, was wollt ihr denn? Nichts. Ich habe das immer wieder beobachtet. Das ist, du kannst die jungen Leute fast zu nichts mehr motivieren. Du kannst kommen mit... Und das leider geschieht dann auch im Leben vieler junger Christen. Totale Lustlosigkeit. Sie lassen sich von dieser Lustlosigkeit einfach beeinflussen. Und es ist wichtig, dass unser Herz fest ist. Und dass wir sagen können, befestigt ist mein Herz. Das muss fest sein. Wir müssen wissen, was wir wollen. Und wenn du das einmal weißt, dann kommt die Seele schon hinten nach, mit der Zeit. Die muss sich zuerst mal ein bisschen daran gewöhnen, ja. Sie ist wie eine Loko, wie ein Zug, ein langer Zug, ein Güterzug, beginnt langsam zu bewegen. Und die Lokomotive muss eine gewaltige Last ziehen. Und die Lokomotive ist unser Herz. Und all die schweren Wagen hinten, das könnte unsere Seele sein. Aber sie muss gezogen werden. Wenn wir beginnen zu beten, und wenn du betest, wenn du auch lustlos bist, aber du betest, nach einer Viertelstunde beginnst du Freude haben am Gebet. Ganz sicher. Nach einer Viertelstunde kommt's. Tu deinen Mund auf. Bete. Bete zusammen. Trefft euch unter jungen Leuten. Versucht einmal. Vielleicht am Anfang hast du keine Lust. Ich kann dir garantieren, nach ein paar Minuten, nach ein bisschen Zeit kommt die Seele auch hinten nach. Wichtig ist, dass das Herz will. Bibel lesen, genau dasselbe. Morgen stehst du auf, machst deine Bibel auf. Da kommen dir 100 Gedanken und Gefühle. Sagt mir nicht, was machen wir dann? Bibel zu, hat keinen Sinn. Die Seele hat gewonnen. Es müsste umgekehrt sein. Das Herz will. Ich tue es trotzdem. Nach einer Viertelstunde auf einmal geht dir der Knopf. Und du beginnst Freude zu haben an dieser Sache. Wir müssen unsere Seele auch trainieren. Sie muss uns folgen. Sie muss uns folgen. Sie darf nicht an erster Stelle sein. Und wir wollen zum Abschluss noch ein paar Verse lesen. Dazu der eine aus 5. Mose 11. Vers 18. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein und lehret sie euren Kindern, indem ihr davon redet und so weiter. Wo sollen Gottes Worte hin? Zuerst aufs Herz und dann auf die Seele. Aber die Reihenfolge ist die: Herz zuerst, Seele nachher. Die Seele macht nicht immer mit gleich, aber sie kommt hinten nach. 1. Chroniker 22, Vers 19. Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und bauet das Heiligtum des Herrn Gottes, dass ihr die Lade des Bundes des Herrn und die Geräte des Heiligtums Gottes in das Haus bringet, welches dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Das Ganze beginnt im Herz. Ich will. Aber zuerst Herz und dann die Seele. Und dann funktioniert es auch. das braucht ein bisschen Seelenpower. Willenspower. Nicht Seelenpower, Willenspower. Willpower, sagen die Engländer. Und die Seele kommt dann hinten nach. Aber die kommt dann schon. Und noch zum Abschluss ein wunderbares Beispiel im Matthäusevangelium, was es heißt, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Mir ist das wirklich ein Vorbild. Er ist mir ein Vorbild, der Josef. Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geiste. Josef war ein junger Mann, der wusste, was er wollte. Sein Herz war fest. Und seine Seele kam hinten nach. Man stelle sich einmal seine Gefühle vor. Du bist verlobt. Du liebst deine Verlobte mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Das sind mächtige Gefühle da, seelische Bindungen, tiefste Bindungen, tiefste Gefühle unter Verlobten. Und eines Tages sagt dir jemand: Lieber Josef, ich muss mit dir reden. Setz dich doch mal hin. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Ich habe erfahren, deine Verlobte ist schwanger. Was hätten wir empfunden? Wie würde es unseren Gefühlen gehen? Was für eine Enttäuschung. Wie hätten wir reagiert? Aber hier sehen wir, was ein reifer Bruder ist. Hier sehen wir das. Liebe Brüder, liebe Geschwister, nehmen wir uns Josef zu einem Vorbild. Das ist Reife. Vielleicht wäre einer von uns hingegangen zur Maria und wir hätten ihr alle Schande gesagt. Wie konntest du mir solches nur an? Und wenn wir auch Schimpfwörter gebraucht hätten, hätten wir wahrscheinlich das Gefühl gehabt, es sei immer noch zu wenig gewesen. Unsere Beleidigungen, unsere Kränkungen hätten nie ausgereicht, um diese Enttäuschung irgendwie auszudrücken. Nichts von alledem bei Josef. Steht geschrieben, er war ein gerechter Mann. Und jetzt steht zweimal im Vers 19 und im Vers 20 geschrieben, was er wollte. Er wollte sie nicht öffentlich zur Schau stellen. Und er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Zweimal steht hier das ein Verb für wollen. Gedenken und wollen. Das sind zwei verschiedene Verben, aber beide drücken eine Willensentscheidung aus. Und hier sehen wir, sein Wille war viel stärker als seine Gefühle. Das ist Reife, wenn wir wissen, was wir wollen. Und dass wir das Gute tun, auch unter schlimmsten seelischen Bedingungen. Seine Liebe zu Maria war nicht deswegen eingebrochen, er liebte sie trotzdem noch. Und er wollte sie auf eine feine, gerechte Weise entlassen. Ja, liebe Brüder, das sind Manieren. Und das ist auch echte Liebe. Er hat die Maria trotzdem noch geliebt. Und das sehen wir in seinem Verhalten. Er musste sie entlassen. Er musste sie von sich weisen, natürlich. Aber in welcher Art hat er das getan? Wollte er das tun? Heimlich, nicht zur Schau stellen. nicht sich irgendwie rächen wollen. Er hat seinen Gefühlen keinen Raum gelassen. Sie haben sein Verhalten nicht, überhaupt nicht beeinflusst. Schön ist auch zu sehen, wie Maria sich verhalten hat. Sie hätte auch hingehen können und sagen, ja, lieber Josef, jetzt hör mal zu. Weißt du, das ist vom Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass du mir glaubst. Hat sie nicht getan. Sie hat dem Herrn vertraut. Denn wenn der Herr will, dass ich die Verheißung erfülle, dann wird er auch für mich sorgen. Und dann wird er auch zu meinen Verlobten reden. Man stelle sich einmal diese gewaltige Gefühlslast dieser beiden jungen Leute vor, die sie zu tragen hatten. Aber ihre Herzen waren fest. Das Herz der Maria und das Herz des Josef. Wunderbar. Und das heißt, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen, sondern vom Herzen. Und das wollen wir doch tun. Und ich hoffe, dass das vielleicht dem einen und dem anderen eine Hilfe sein kann, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Und so mancher hat sich vielleicht vorgenommen, nach dieser Freizeit wieder mit stiller Zeit ernst zu machen und mit der Hingabe ernst zu machen. Und ich weiß, dass es dem einen und dem anderen von uns bange ist, weil er weiß, wenn die Freizeit vorüber ist, die Gefahr ist groß, dass wir ins alte Fahrwasser wieder geraten. Ich möchte euch einfach Mut machen. Mut machen, Folgendes zu tun. Erstens einmal ist es wichtig, dass euer Herz fest ist. Zweitens, wenn eure Gefühle so stark sind, dass sie euch einen Strich durch die Rechnung machen und dass sie fast zu fest werden und dass ihr das fast nicht mehr kontrollieren könnt, dann macht doch bitte das, was der Herr Jesus auch getan hat. Sucht euch mindestens einen geistlichen Bruder oder eine geistliche Schwester aus. Betet dafür und bittet doch, dass sie euch beistehen. Wir hoffen natürlich, dass sie nicht so schlafen wie diese drei Jünger damals im Garten Gethsemane. Aber es gibt ja auch Geschwister, die uns wirklich dann helfen. Wir brauchen einfach Hilfe in solchen Momenten. Wir können das nicht alleine bewältigen. Und viele, zu viele unter uns, ich habe das auch in dieser Woche festgestellt, in Gesprächen mit dem einen und mit dem anderen, mehrmals diese Woche, dass zu viele von uns ganz alleine mit Riesenlasten kämpfen. Wo einfach dann diese Seelennot zu groß wird. Die können wir nicht alleine tragen. Wir brauchen die Hilfe unserer Geschwister. Wir brauchen die Hilfe von Brüdern und Schwestern, die uns in diesen Momenten beistehen und mit uns beten, mit uns wachen. Und die unserem Herzen helfen, fest zu bleiben und uns nicht von unseren Gefühlen dann überrennen zu lassen. Tun wir doch das. Das ist das Zweite. Liebe Geschwister, wenn ihr Mühe habt mit der stillen Zeit, wendet euch an Freunde, an andere Geschwister. Trefft euch einmal in der Woche. Steht auf am Morgen, 6 Uhr. Wir treffen uns. Und unter der Woche tauscht aus. Wie ist es gegangen mit der stillen Zeit? Hattest du sie? Konntest du aufstehen? Wir können das alleine nicht. Unsere Gefühle sind manchmal zu stark. Wir sind zu schwach. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wir brauchen Hilfe manchmal. Und dann, liebe Geschwister, schauen wir doch, dass unsere Herzen fest sind. Und dass das, was wir gelernt haben in dieser Woche und gehört haben, dass es nicht eine Seifenblase ist, die in ein paar Tagen verplatzt. Und shoppen war eine andere Erinnerung, wie so viele. Und dann geht es bis zur nächsten Freizeit wieder in die Talsohle. Und dann bei der Freizeit geht es wieder hinauf. Es ist so wichtig, dass unser Leben, unser geistliches Leben Ordnung erhält. Dass es geordnet ist und dass der Herr uns gebrauchen kann. Dass wir zu solchen werden, die im Siege leben, dem Herrn Ehre bereiten und sich dann auch in der Evangelisation desto freimütiger ausdrücken können. Wie sollen wir evangelisieren? Wie sollen wir über Jesus reden, wenn wir so riesige Lasten mit uns herumtragen? Ist doch gar nicht möglich. Der Herr gebe uns allen Gnade. Wollen wir doch beten.